die Menschen sich zumeist mindestens als die Form ansehen, einen Körper, der sie sind und in der dann ein Bewusstsein regiert, dass sie sind, und dann mit der Zeit dann den Körper als sich selber ansehen, kommt unter anderem daher natürlich, dass wir ausgestattet sind mit diesen Sinnen, und diese Sinne sind es gewohnt, sich auf Objekte zu beziehen. Und das passiert, obwohl das, was man als ein Objekt ansieht, eigentlich gar keins ist. Denn wenn man genau schauen könnte, die Sinne erlauben das uns nicht, das zu tun, aber ein Mikroskop kann das. Wenn man ein Objekt wirklich untersucht, sieht man, dass es gar nicht das ist, als was es erscheint. Also keine feste, beständige Form, sondern im Grunde genommen ein paar haltlose Moleküle. Selbst wenn man die untersuchen würde, wären die wahrscheinlich auch nur noch, wären dort auch nur noch wenige Partikel als scheinbare Elemente, die letzten Endes einen scheinbaren Raum begrenzen. Und ein Objekt ist im Grunde genommen leerer Raum mit ein paar leeren Hülsen von Molekülen, so könnten wir es sagen. Aber interpretiert wird es als eine Form, als was Festes, und das geht immer natürlich aus von uns selbst. Das heißt, wir interpretieren alles, was wir sehen, in dieser Weise. Und daher ist es für viele einfacher, wenn sie hören, sie müssen sich auf das Selbst beziehen, sich auf ein Objekt zu beziehen, was sie unter dem Selbst verstehen, oder das Selbst, was sie als ein Objekt verstehen. Das wäre dann jetzt beispielsweise ein persönlicher Gott. Mit einer Qualität oder sich auf eine Qualität zu beziehen, wäre schon schwieriger, also sich auf Liebe zu beziehen. Da gibt es so viele Anschauungen davon, was Liebe ist, so viele Konzepte davon, dass man auch damit Schwierigkeiten hat. Und dann geht es darüber hinaus natürlich die höchste Form der Öffnung in das, was man ist, oder aus einer bestimmten Perspektive von Getrenntheit gesehen, von dem, was man hört, was man sein soll, ist natürlich die formlose Qualität des Selbst. Also, weil das Selbst ist absolut gesehen formlos, hat keinerlei Form. Sonst würde es sich nicht von den Objekten in dieser Welt und auch von uns als Form unterscheiden und würde bedeuten, dass man sich nicht von den Objekten lösen und befreien und sich als das erkennen kann, was man ist, sondern immer auf dieser Ebene bleiben. Dann gäbe es Freiheit gar nicht. Und die Schwierigkeit ist nun mal, sich auf etwas zu beziehen, was nicht da ist, als das, was wir gewohnt sind, zu sehen oder uns darauf zu beziehen. Aber das ist, da wir es ja sind, eigentlich das Einfachste, denn wenn wir es sind, müssen wir uns ja noch nicht mal darauf beziehen. Dann würde ja bedeuten, jede Beziehung, die wir dazu anstreben, führt davon weg. Weil bist du es, musst du dich nicht irgendwo hin orientieren. Und Tatsache ist, dass wir ja auch wissen, wer wir sind. In uns selbst ist dieses Wissen, denn in dem Moment, wo wir uns erkennen, woher wissen wir, dass wir sind? Wir brauchen dann niemanden, der uns sagt, du bist ja jetzt verwirklicht. Wenn wir das bräuchten, wären wir ganz schön aufgeschmissen. Und wer kann dir das schon sagen? Oder wer kann es schon sehen? Also, wenn man das versteht, was wir gerade gesagt haben, dann brauchst du ja gar nichts. Das würde bedeuten, wenn du also weißt, du bist das jederzeit und du hast auch in dir das Mittel, das zu erkennen, dann ist einzig das, was es verhindert, dass du dich erkennst, deine Tendenz, dich irgendwo anders hin zu orientieren, also auf Objekthaftes. Wenn du es also nicht tust, erkennst du dich und dann bist du das. Das heißt aber auch, dass du es in jedem Moment schon bist, also dass es keine Zeit braucht, dass es nicht irgendwann mal so ist, sondern jetzt schon. Und das ist ziemlich ernüchternd, weil du ja glaubst, dass es jetzt noch nicht ist, weil du ja auch von dir sagst, du bist nicht zufrieden. Zumindest sage ich das jetzt mal einfach so in den Raum. Für die meisten gilt das ja, dass sie unzufrieden sind, weil sie sich nicht kennen. Und das ist eine weitere Behauptung, die natürlich zu beweisen wäre. Ist es so, dass wenn du dich kennst, du dann zufrieden bist? Behaupte ich einfach. Aber nicht jeder kann sich so abstrakt auf das besinnen, was keine Form hat. Und daher ist es okay, sich zu versuchen, darauf zu beziehen und das nicht als wahr und gegeben anzusehen, sondern zu schauen, wie es ist, wenn die Aufmerksamkeit da ruht oder dahin geht. Und ja, das kann auch eine persönliche Qualität sein, kann auch ein Meister sein oder Meisterin, die man verehrt und als Symbol für das Selbst versteht. Dieser Bezug ist leichter als, wie gesagt, als das Abstrakte. Aber das Abstrakte ist die höchste Form und das ist ja, was Satsang auch aussagt. Satsang heißt, dass man sich mit der Wahrheit beschäftigt und die Wahrheit, die als einzige ist, ist, dass es nur das Selbst gibt, das formlos ist und immer schon existiert, nicht irgendwann einmal. Und dass du das bist. Du bist das und nicht die Form. Aber wenn man sich immer auf Formen bezieht, kann man nicht sehen, dass man das Formlose ist. Also, da wir ja auch inzwischen wissen, alle, die hier sind, wissen das ja, wir sind nicht die Handelnden. Die Handelnden können wir das ja nicht machen, dass wir sehen, dass wir nicht die Handelnden sind zum Beispiel. Oder wir können uns auch nicht verwirklichen. Entweder passiert diese Öffnung in das, was wir sind, oder es passiert nicht. Und entweder bist du in der Lage, dich auf das Höchste zu besinnen gleich, oder du nimmst erstmal eine, ich will nicht sagen Umleitung, aber eine andere Form davon, um dann das auch zu transzendieren und dich dann dem Höchsten direkt zu widmen. Aber es gibt nichts Einfacheres als eine Frage, die dahin führt oder die da hinein öffnet. Und das ist die Frage, wer bin ich? Denn vorausgesetzt, das stimmt, was ich vorhin sagte, nämlich, dass wir wissen, dass wir das sind. Wenn wir uns das fragen, dann müssen wir es wissen. Was dem entgegensteht, ist in uns, dass wir eine Vorstellung haben von dem, wie wir sein sollten. Nämlich, dass es objekthaft sein soll, dass sich irgendwas zeigen soll, dass ein Feuerwerk kommt, wenn man sich die Frage stellt. Oder eine Antwort, eine verbale Antwort. Das ist alles nicht der Fall. Das ist auf einer Ebene des tiefen Wissens in uns. Und das bedeutet, dass jedes Mal, wenn wir uns dieser Qualität öffnen oder diese Frage stellen, dass dann diese Qualität ist. Also nicht nur dann, sondern dass dann eine Öffnung von uns in diese Qualität ist. Diese Qualität ist immer. Ist immer. Und das will niemand verstehen. Ja? Oder es kann niemand verstehen. Keine Ahnung, warum es nicht so ist. Aber es ist die Wahrheit. Ja. Herzlich willkommen zu dieser Wahrheit. Schauen wir mal, was wir damit denn jetzt anfangen können. Oder eben nicht. Kann man mit dem, was man nicht sehen kann, nicht greifen kann, dass keine Form an was anfangen. Das ist ja das Gute, dass man das nicht wirklich kann. Sondern dass eher das etwas mit uns anfängt. Oder beendet. Also das beendet, was wir nicht sind. Und dass der Anfang für uns ist, das zu leben, was wir sind. Also das Selbst ist von uns nicht beeinflussbar. Aber wir ohne Ende, die ganze Zeit, unterliegen wir dem Einfluss von dem, was in dieser Form auftaucht. Da sage ich damit nicht, dass es jetzt das Selbst macht. Das nicht. Aber wenn wir uns abwenden von dem, was in dieser Form passiert, dann taucht nun mal das Selbst auf. Und das macht einiges mit uns. Mit dieser Form und dem Ausdruck davon, also mit dem, was wir nicht sind. Aber je mehr du das weißt, umso weniger kümmerst du dich darum, was auf der persönlichen Ebene passiert. Weil du weißt, das kommt und geht und hat keine Relevanz, ist beliebig und austauschbar und auch nicht besonders, weil niemand ist wirklich besonders. Jeder ist in seiner Struktur fast gleich, bis auf wenige Unterschiede. Das Prinzip ist immer dasselbe, die Verhaftung an die Form und die Idee, ich bin die Form, erzeugt Leid. Wenn die Verhaftung nicht ist an die Form, erzeugt es kein Leid. Ganz einfach. Ganz einfach. Deutet darauf hin, dass die absolute Einfachheit die ist, dass nichts zu machen gibt. Also die liegt darin begründet, dass wir nun mal das immer schon sind und dafür nichts und auch nichts dagegen tun können. Das ist die absolute Einfachheit. Also geht es nur um die Anerkennung von dem, was schon ist. Das ist für mich Satsang, Anerkennung von dem, was immer schon ist. Und durchschauen, was nicht ist oder was so auftaucht und als etwas erscheint, dass es etwas ist, was wichtig ist und besonders ist. Und das zu durchschauen, dass es nicht wichtig ist. Und dann ist automatisch der Fokus da, wo Freiheit von Leid ist. Automatisch. Aber auch für all das können wir nichts tun, denn wenn es nicht angelegt ist, passiert das nicht. Habt ihr eine Deutschland-Erkundungstour gemacht? Ja, war uns in der Zwischenzeit die Zeit ein bisschen vertrieben mit Warten auf euch. Das Wesentliche haben wir schon gesagt, jetzt kann nur noch Unwesentliches kommen.
Richtig.
Okay. Ja. Bist du wegen dem Unwesentlichen da? Oder wegen dem Verlust von Unwesentlichen? Wie ist heute die Lage?
Das ist sozusagen doppelt.
Doppelt.
Ja. Okay. Aber auch gut.
Auch gut, was anderes.
Was anderes.
Ja. könnt gerne was sagen oder fragen. Wir schweigen hier nicht aus Prinzip jetzt, dass es unmöglich wäre, das zu sagen.
Wie kann das Selbst sich selbst erkennen? Es kann ja eigentlich nur Objekte erkennen. Wenn man selber Subjekt ist, wie soll sich das erkennen?
Na, das Selbst kann sich nicht erkennen. Das ist immer mit sich selbst identisch. Wenn es sich erkennen könnte, gäbe es irgendwann mal einen Zustand, wo es von sich getrennt wäre. Mhm. Und das ist ja nie der Fall. Das heißt, wer oder was erkennt sich als das Selbst? Ist dann die Frage. Mhm. Können auch sagen, wer oder was muss ich erkennen? Weil das Selbst muss und kann ja nicht. Die Notwendigkeit besteht ja gar nicht und die Möglichkeit auch nicht.
Aber die Person kann sich ja auch nicht als Selbst erkennen.
Tja, meinst du? Wer oder was bleibt übrig, wenn Erkenntnis ist oder diese Freiheit auftaucht?
Also wenn ich alles abziehe, was ich als Objekt wahrnehmen kann, dann bleibt irgendwie nichts übrig. Aber...
Das stimmt. Aber wenn sich... Also wenn Freiheit gesehen wird, dann ist ja eine Qualität da, die Freiheit sieht. Dann ist ja nicht die Form dann weg. Und Bewusstsein ist auch nicht weg und Bewusstheit ist auch nicht weg. Was ist dann weg, wenn Freiheit gesehen wird? Oder was ist dann als nicht existent erkannt?
Rein logisch würde ich jetzt sagen, die Persönlichkeit oder das Ich.
Das sind eigentlich zwei verschiedene Dinge. Weil das Ich ist die Anhaftung an die Persönlichkeit. Ja? Also das Ich ist dann weg. Persönlichkeit bleibt in irgendeiner Form, wenn auch wahrscheinlich geheilter oder gereinigter, dann übrig und drückt sich aus. Und das ist ein Ausdruck von Bewusstsein. Wobei bist du gerade? Was knobelst du?
Ja, es knobelt sich so gerade alles.
Schau, in dieser Dimension hier spielt Bewusstsein die Hauptrolle. Es spielt alle Formen. Und es spielt auch die Identifikation mit dem Ich. Und wenn das wegfällt, ist es so, dass Bewusstsein sich als jenseits von Bewusstsein erkennt. Und das ist schon ein bisschen verrückt. Ja. Und das geht nur, weil eigentlich das Selbst nur als einziges ist und die Widerspiegelung von dem Selbst in dieser Form von Bewusstsein ist Bewusstheit. Darüber, dass Bewusstsein ja, also tatsächlich das Selbst ist oder ist nicht existiert.
Was ist Bewusstsein? Was ist jetzt das Selbst und was ist Bewusstsein?
Das Selbst ist das, was nicht in Erscheinung tritt, aber die Basis ist dafür, dass überhaupt hier irgendwas so erscheinen kann, als wäre es da. Ja, und das Bewusstsein drückt das aus, was scheinbar erschienen ist. Erschienen ist und so aussieht, als wäre es da. Das ist Bewusstsein, weil Bewusstsein ist, deswegen ist der Begriff auch so gut, sich etwas bewusst zu sein. Und das heißt, diese Qualität ist ständig in Bewegung und der Versuch, sich mit irgendwas zu identifizieren. Sich irgendetwas bewusst zu sein. Und eine Beziehung von Bewusstsein auf irgendwas ist, wenn sich das auf irgendwas bezieht, dann glaube ich, es ist das, worauf es sich bezieht. Ja? Das wäre Bewusstsein. Das ist sich seiner selbst als Stuhl dann bewusst, zum Beispiel, der da steht, oder als Matte oder Boden oder Blume. Und in uns spielt das Bewusstsein die Rolle von einer Idee, eine Persönlichkeit zu sein, mit der es identifiziert hat. Also dann glaubt es, es ist die Persönlichkeit, weil es sich mit dem Körper identifiziert hat. Und wenn dann das Ich weg ist, beziehungsweise in der Frage, wer man wirklich ist, dieses Bewusstsein bleibt, plötzlich das Interesse hat und sagt, ich bin ja eigentlich gar nicht das Bewusstsein. Ist schon schräg. Ja? Aber es ist wahr. Sagt eigentlich irgendwann, sagt, bezweifelt das, was hier läuft, das ist eigentlich komisch, weil die Dinge, die verändern sich ständig und ich muss ja eigentlich ich zu mir sagen, wenn ich konstant da bin, ich beobachte oder sehe ja, was in dieser Form passiert, die sich ständig verändert. Also kann ich ja doch diese Form und diese Veränderung nicht sein, wenn ich mir ständig dessen bewusst bin und auch der Veränderung über einen längeren Zeitraum. Muss ich was anderes sein? Das fragt es sich dann. Also stellt es sich selbst in Frage. Und dann will es wissen, wer bin ich wirklich? Und ja, wenn der Wunsch stark ist, dann zeigt sich das, dass es jenseits von Bewusstsein ist. Und dass das, was du bist, eigentlich gar nicht hier in dieser Welt ist. Weißt du? Obwohl es nicht ist, weil es ist ja überall ist. Aber als ein Etwas ist dieses Selbst nicht in dieser Welt. Also nicht als eine Form. Also du bist jetzt als diese Form niemals das Selbst. Aber das Selbst ist da, wo diese Form ist. Ja. Durchdringt sie. Und wenn wir genau schauen, ist die Form nicht da, sondern nur das Selbst. Und das tut alles das Bewusstsein. Das heißt, die Erkenntnis ist im Bewusstsein, mithilfe von dieser Bewusstheit, die eben auch angelegt ist in uns, das ist die Qualität, die uns verstehen lässt, was wir sehen oder was wir wahrnehmen. Das ist Bewusstheit. Also, dass in uns die Möglichkeit ist, dass wir jenseits von Bewusstsein erkennen können, aha, Bewusstsein ist noch eine Begrenzung, das sind wir nicht. Aber letzten Endes setzt es immer das Bewusstsein um, ohne das geht es nicht. Daher ist nach dem Tod dann nicht viel mit Bewusstheit. Weil es liefert der Bewusstsein sozusagen das Futter dafür, dass es was sehen, erkennen, wissen kann. Daher machst du dir nach dem Tod nicht mehr so allzu viele Gedanken. Bis hin zu natürlich gar nicht mehr. Klar. Ich dachte schon, du wolltest was sagen. Aber lieber nicht. Ist es klarer, oder?
Ja, es wird klar. Und wie kann das selbst, oder keine Ahnung?
Kann nicht.
Nein, es kann gar nichts. Mhm. Aber wenn ich mich auf irgendwas in der Richtung besinne oder mich dahin öffne, wie? Also, wie kann das überhaupt erfahrbar sein oder spürbar?
Das ist nicht erfahrbar. Ist nicht.
Oder eine Eigenschaft, oder?
Das ist das, was wir eben davon erwarten, wenn wir uns auf das formlose Selbst besinnen, dass das sich als Form zeigt. Das ist natürlich ein bisschen verrückt.
Und aber wir erinnern uns manchmal auf Frieden und Liebe. Und
ja, das ist so, weil wenn du dich darauf besinnst, in dir dann als Widerspiegelung davon diese Aspekte auftauchen. Dass du also siehst, wenn ich mich auf das besinne, was keine Form hat, also das Selbst, was ich bin, dann hören diese persönlichen Strukturen auf zu laufen. Ja? Dann taucht plötzlich Frieden auf. Aber es ist nicht das Selbst, was den Frieden generiert, tatsächlich, sondern der taucht als Folge davon auf, dass du dich eigentlich in der Ausrichtung auf das Höchste, auf das Formlose, von dem Formhaften löst. Dann taucht Frieden auf. Weil eigentlich ist es ein Unfrieden, sich auf etwas zu beziehen und zu glauben, dass man das ist, was man nicht ist. Okay?
Also als Nebenwirkung, oder?
Ja, so kann man sagen. Genau, Nebenwirkung. Ja, die meisten Menschen gehen für diese Nebenwirkung. Die wollen sich nur gut fühlen die ganze Zeit. Es ist in dieser Struktur von Persönlichkeit auch so angelegt. Dass es in einer ständigen Bedürftigkeit ist, im Grunde genommen, die nicht gestillt werden kann. Bis nicht dann gesehen wird, wer oder was diese Bedürftigkeit letzten Endes ist. Keine Bedürftigkeit. Ja, der Verstand, der hat da so seine Probleme damit, das ist klar. Weil es so der Vorstellungswelt der Erfahrung auch nicht entspricht.
Dann lasse ich noch ein bisschen raten.
Andererseits, wie wichtig ist es? Also wie viele Gedanken muss man sich darüber machen? Wenn klar ist, okay, es gibt das selbst, weißt du jetzt, und wenn du dich darauf besinnst, dann taucht Frieden auf. Wie viel mehr muss man noch wissen? Höchstens das Erstaunen darüber, dass wenn man das tut, vielleicht kein Frieden auftaucht, weil noch zu viel Unfrieden im System ist. Dann kann man sich fragen, gut, warum ist das jetzt nicht so, was da gesagt wird, was sein soll? Warum taucht das nicht auf?
Ja, und dann sind wir wieder bei den persönlichen.
Dann wäre man dort, na klar. Ja, und das ist erfahrungsgemäß schmerzhaft. Naja, nein, das ist ja wichtig, dass es schmerzhaft ist, weil sonst würdest du dich an etwas klammern, was dauernd wehtut und hättest keine Alternative. Also musst du auf der einen Seite sehen, da ist etwas, was mir nicht dient und davon lasse ich die Finger, verbrenne ich mir nur und öffne mich dem, wo dann als Folge davon dieser Nebeneffekt von Frieden auftaucht. Viele machen dann den Fehler, gehen für den Nebeneffekt, anstatt immer das Selbst im Blick zu haben. Verstehst du? Die fixieren sich dann auf ein gutes Gefühl oder Frieden und glauben, das wäre es dann, weil wenn sie das machen, ist es immer so. Aber wenn man nur ein gutes Gefühl will, hat man auch die andere Seite davon. Also ich empfehle immer, das Höchste im Blick zu haben, ohne eine Vorstellung davon. Und am besten so, dass du nicht denkst, dass du davon verschieden bist. Das wäre das Optimale. Ja.
Schwierig.
Naja, nein, da geht es doch nur immer wieder hinzuschauen und zu überprüfen, ob das nicht doch wahr ist. Und wer oder was macht das? Das macht die Sehnsucht. Und die Sehnsucht ist ein Teil von Bewusstsein. Die Sehnsucht sucht händeringend nach etwas, worauf es sich wieder in höchster Aufregung stürzen und damit identifizieren kann. Wenn sie nicht optimal ausgerichtet ist, diese Sehnsucht auf das Höchste, dann ist sie ausgerichtet auf alle möglichen Kompensationen, Flucht von der Realität und so weiter, Ersatz, Aufregung. Und da bietet die Persönlichkeit ja ganz schön viel. Gratis. Was wir ganz klar sagen können, ist, dass sich das Ich nicht erkennen kann, was es ja versucht. Weil das ist die Grundbedingung für die Erkenntnis unserer Natur, dass das Ich nicht mehr da ist, als nicht existent gesehen wird. Also kann das Ich auch Freiheit nicht produzieren, ja? Kann es nicht machen, keine Chance. Die Idee ist aber da. Obwohl es alle anderen nicht geschafft haben, glaubt man, ich krieg's hin. Weil ich weiß sicher, wie es geht. Weil ich es ja unbedingt will.
Das Ich setzt sich da irgendwo hin also an die Stelle, wo es denkt, dass da irgendwas erstrebenswert ist, wie es selbst oder so sein könnte, oder egal, was es da noch so gibt an Begriffen.
Ja. Aber je klarer gesehen wird, dass es bescheuert ist, umso weniger kann es bedient werden.
Und das Überleben geschieht von selber, auch wenn das Ich nicht mehr.
Das Ich ist ja auch nur eine Idee, dass es bestimmt das oder möglich macht, dass Überleben ist. Das ist ja nur eine Idee. Weil es ist immer so, dass nichts bestimmt wird von dieser Ich-Identität oder auch vom Bewusstsein letzten Endes auch nicht. Das heißt, Überleben passiert entweder oder nicht. Nicht dadurch, dass die Form es bestimmt. Oder eventuell einen falschen Lebensstil hätte, zum Beispiel, ja. Es gibt ja so viele Versuche oder Kontrollversuche in Bezug auf das Überleben. Dass man meint, wenn ich jetzt gesund lebe, nicht rauche und nicht trinke und so weiter, dann ist die Ewigkeit garantiert. Wir wissen, dass es ja Gegenbeispiele gibt, die genau das alles nicht machen und länger leben als die, die ständig damit beschäftigt sind, gesund zu leben.
Und es ist ich dann die Instanz, die immer versucht, alles zusammenzuziehen und so auf einen Punkt zu fixieren und zu kontrollieren. Und
ja.
Wenn es für einen Moment wegfällt, dann fühlt sich das tatsächlich irgendwie so an, als ob jetzt entweder tot oder halt einfach nur funktionieren übrig bleibt.
Also das wäre ja eine Schreckensvision. Weil das wäre dann aus deiner Sicht der Ausdruck von Freiheit. Das ist Freiheit, wenn diese Ich-Identität nicht mehr ist. Weil die, wie du sagst, die bezieht alles auf sich und versucht dann aus diesem Punkt heraus alles zu kontrollieren. Stimmt total.
Genau, und wenn ich versuche, den Punkt zu finden, wo das Ding eigentlich sitzt, dann geht es nicht.
Da geht es nicht, weil du was falsch machst, glaubst du jetzt möglicherweise, oder es gibt das vielleicht gar nicht.
Also es gibt jetzt keinen Ort irgendwo, wo ich sagen könnte, da sitzt die Zentrale.
Dann müssten wir sagen, es gibt keine Zentrale, also nicht wirklich ein Ich, aber es gibt Erscheinungen von Ideen eines Ich oder Gedanken, die sich dann formen als eine Idee eines Ich, mehr ist dann nicht. Aber nicht ein Jemand oder ein Etwas.
Obwohl es sich manchmal dann so anfühlt, als ob es dann doch irgendwo im Kopf sein müsste, aber wenn ich dann da wieder hingucke, dann ist es ja auch klar, dass das hier nur eine Empfindung ist.
Bedient sich des Kopfes, weil das ist die Kontrollzentrale. ganz klar gesehen wird, dass es kein Ich gibt, dann hört das Bewusstsein auf, sich mit einem Ich zu beschäftigen und damit dann zu identifizieren. Und dann lässt diese Energie, diese Kraft nach, die bindend ist in dieser Form. Und dann taucht einfach ein freier Fluss von Energie auf, der unpersönlicher Natur ist und der Freude bewirkt im System. Weil die Idee von Handlung und die Anstrengung, die damit verbunden ist und die Kontrolle und die ganzen Versuche, alles Mögliche zu vermeiden oder zu erreichen, dann einfach nicht ist, nicht mehr ist. Mehr ist es nicht. Mehr ist nicht nötig. Und die Gewissheit darüber, die erlangst du, wenn du dich dem öffnest, was du bist. Auch wenn du es vielleicht noch nicht glaubst, dass du es bist. Aber welche Wahl hast du? Ja, wie erfüllend ist die Persönlichkeitsstruktur mit dieser Ich-Identitätsidee? Also hast du ein paar Jahre lang das ausprobiert, jetzt probier mal was Neues aus. Das Risiko ist nicht höher, als da im Moment praktisch mit dem Wasser bis zum Hals steht zu sein. Mehr tot als tut geht nicht, das ist ein großer Vorteil, wenn man an den Punkt angelangt ist.
Also ich habe einfach immer das Gefühl, dass ich so ein... dass ich mental ziemlich viel verstehen kann und beobachten kann, aber das ist einfach nie wirklich... Also... dass Gedanken einfach entstehen und dass ich die nicht denke. Das scheint mir irgendwie klar zu sein, aber es hat einen Effekt.
Glaubst du zumindest.
Also ich weiß nicht, wo die herkommen und ich weiß auch nicht, warum sich dann ausgerechnet hier so ein Bullshit denkt, aber...
Also das sind alles Aspekte, die in dir als Wissen sind, also du weißt es inzwischen, ja, was du hast es für dich auch versucht rauszufinden und sagst selber, du weißt nicht, wo sie herkommen, welchen Zweck sie dienen und verstehst nicht, wann sie auftauchen, warum und was der Inhalt ist, wahrscheinlich auch noch, der ja oft irgendwo vertraut ist, aber manchmal auch nicht, manchmal tauchen Dinge auf, von denen man im Alltagsbewusstsein keine Ahnung hat. Das ist, wie wir lernen, verstehst du, dass du das siehst, wie das Ganze funktioniert und auch, dass du siehst, es hat gar keinen Sinn und auch, dass du siehst, du kannst es nicht verändern, obwohl du es weißt, ja, und schon gar nicht mehr total dran glaubst, kannst es noch nicht verändern, aber das ist schon ein Punkt, aus dem heraus du eine andere Bewusstheit hast, bezüglich dessen, wie ernst nimmst du die Dinge, die da auftauchen, ja, oder das System, die Dinge, die da auftauchen. Das ist eine Frage der Zeit, dass wenn du dabei bleibst und das wirklich für dich erforschen willst und dich dem dann öffnest, was frei ist von dieser Geschichte, dieser Anhaftung und dem, was dir das Denken alles verspricht, dann enthüllt sich dir das. Es geht gar nicht anders, aber das geht nicht immer gleich von jetzt auf sofort. Das nicht unbedingt. Braucht so seine Zeit manchmal. Aber das sind alles wichtige, wesentliche Erkenntnisse und Erfahrungen, die die Basis dafür bilden, dass dein System irgendwann sagt, also darauf habe ich keine Lust, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich lebe jetzt das, was Sinn macht. Und vielleicht bist du die Persönlichkeitsstruktur noch nicht so ganz satt, ja? Naja, weil, verstehst du, wenn es richtig wehtut, dann sagt man das ohne mich. Und ohne mich ist das Beste, was einem passieren kann. Dann schau dir an, wo du noch oder auf welche Weise du noch fasziniert bist von dem, was von dem du sagst, das willst du eigentlich gar nicht mehr. Da muss einfach da noch was laufen.
Ja, da läuft irgendwas.
Dass du auf den Demos noch teilnimmst mit diesem Plakat, ich liebe das Leid. Mhm. Herr mit dem Leid. Mhm. Weil dann kriege ich was? Das ist die Frage. Wenn ich leide, also vom Leid habe ich da. Wäre das, was du wissen müsstest.
Also vor kurzem meinte ich beobachtet zu haben in einem Kontakt und Gespräch mit meiner Mutter, dass wenn ich dazu stehe, dass es mir im Moment nicht so prickelnd geht. Also ich meine, irgendwo kriegt sie das ja mit, aber ich habe das noch nicht so verbalisiert, dass ich mich dann eigentlich schlecht fühle, weil ich das Gefühl habe, dass sie jetzt wegen mir, also dass es ihr schlecht geht, weil es mir schlecht geht. Und vorher habe ich immer gedacht, das ist eine Strategie, um Zuwendung zu kriegen. Aber wenn es ihr schlecht geht, kriege ich eigentlich nicht wirklich Zuwendung, sondern eigentlich eher Ablehnung.
Ja, deswegen versuchst du ja, dass es ihr gut geht, damit du wieder keine Ablehnung bekommst. Das ist dasselbe Prinzip.
Ja, aber damit es ihr gut geht, müsste es mir wieder besser gehen. Oder?
So ist deine Idee. Ja. Dann liebt sie dich in jedem Fall. Also wenn du ihr natürlich Leid verursacht hast, hat sie keinen Grund, dich zu lieben. Also musst du erstmal sehen, dass du sie wieder in Ordnung bringst. Und dann, dann kann sie versuchen, in dir was zu entdecken, was in Ordnung ist.
Nee, ich muss doch erst was entdecken, was in mir in Ordnung ist.
Wäre optimal, aber das ist ein spirituelles Konzept, da musst du halt aufpassen. Natürlich geht es dir letzten Endes nur um dich, verstehst du? Das ist eine Ich-Strategie, die mit allen Mitteln versuchen will, was zu erreichen. Und das ist wichtig zu sehen, was will sie erreichen, mit welchen Mitteln. Also natürlich ist genau das, was du beschrieben hast, die Bestätigung dafür, dass du Liebe von deiner Mutter willst.
Also auch von anderen, aber von mir sicher auch.
Na klar. Klar. Das ist ja das, was das Leid dann in Tat umsetzt. Also diese Idee, diese Bedürftigkeit, dass man die dann ausweitet auf alle anderen auch. Das wäre dann deine Struktur, ist doch simpel. Du kämpfst für die Liebe. Dann ist die Frage, kriegst du sie da? Liebt dich deine Mutter dafür, dass du sagst, dass es dir nicht gut geht? Oder liebt man jemanden nur, wenn es ihm gut geht? Was wäre das für eine Strategie oder Idee von Liebe, weißt du? Das ist, was du denkst, weißt du? Deine Mutter liebt dich nur, wenn es dir gut geht. Hat das was mit Liebe zu tun? Ja, du siehst das, es hat was mit Aufhübschen zu tun. Für jemanden, damit man dessen glaubt, dass man dessen Vorstellung erfüllt. Aber eigentlich ist es die eigene Vorstellung von sich selbst, die man dem anderen überlagert. Du glaubst, du bist nicht perfekt genug und du müsstest immer toll und gut drauf sein und dann bist du liebenswert. Das ist die Frage, ob das mit Liebe was zu tun hat. Oder was Liebe eigentlich wirklich ist, denn wenn du die willst, wenn du wirklich Liebe willst, musst du dahin schauen, wo die ist. Und entweder aus deiner, je nachdem, wie deine Bewusstseinsposition ist, versuchen sie zu bekommen oder eben möglicherweise zu sehen, dass jeder Versuch, sie zu bekommen, tödlich ist und dass sie dann, wenn du nicht versuchst, sie zu bekommen, einfach ist. Und nicht nur sie einfach ist, sondern du, Liebe, bist. Das wäre die Lösung, haben wir jetzt schon präsentiert, dummerweise. Aus Versehen. Kann ja vorkommen. Also das ist deine Lebensbeschäftigung, dich mit dem Thema Liebe auseinanderzusetzen. Und bin ich Liebe oder nicht? Oder kann ich sie bekommen oder nicht? Und wie läuft meine Strategie, um sie zu bekommen? Und wie geht es mir, wenn ich sie nicht bekomme? Und wie geht es mir, wenn ich das sehe, was Liebe ist? Auf der anderen Seite. Also auf der wahren Seite. Strebe ich dann noch nach dieser Liebe, die keine ist und die mir nichts gibt, wenn ich die wahre Liebe sehe? Das ist eben die Frage. Mhm. Ja. Also musst du praktisch total verzweifelt sein bezüglich deines Versuchs, auf diese Weise Liebe zu bekommen, damit das für dich ein Argument gibt, damit aufzuhören. Solange da immer noch ein Fünkchen Hoffnung ist. Mhm. Ja. Ist immer die Idee, da ist noch was zu bekommen und gleichzeitig vermischt mit der Möglichkeit, dass du scheitern musst. weil du ja bisher immer gescheitert bist. Das würde bedeuten, du bist dein eigener Scheiterhaufen und zündest ihn ständig wieder an.
Dann muss ich das Feuerzeug wegwerfen.
Ja, bevor es anfängt zu brennen. Daher ist es gut zu sehen, wie dieser Mechanismus läuft und wie du ständig dabei bist, da zu versuchen, dass du da auf irgendeine Weise Liebe bekommst. Und das musst du satt sein.
Also es reicht, es zu sehen.
Ja, ja. Das reicht, das total zu sehen und zu verstehen. Dich wirklich zu erforschen, wie läuft diese Struktur in dir. Und wie gesagt, wenn du es siehst und es dann wehtut, hast du ein Argument dafür, dass es nicht mehr weitergeht. Sonst nicht. Garantiert nicht. Solange da noch ein Versprechen darin ist. Weißt du, das Versprechen, das geht ja Jahrzehnte schon. Und es hat unglaublich viel Energie gebildet. Das heißt, da ist der Drang in deinem System ständig danach, dass es sich auf diese Weise erfüllen kann.
Kommt man damit schon auf die Welt?
Ja. Nichts, was du falsch gemacht hättest. Nein, das ist ganz wichtig. Verstehst du? Das ist, weil das kommt ja, die Basis oft dafür, dass man meint, man ist nicht geliebt, ist, dass man meint, man ist dafür schuldig, weil man nicht okay ist. Und man ist selbst dafür verantwortlich, wie man ist, also nicht okay. Es ist aber nicht wahr. Niemand hat mir bisher beweisen können, dass er dafür verantwortlich ist oder es gemacht hat, dass er jetzt hier endlich leidet und es auch noch perfektioniert.
Und gibt es sowas wie Schuld aus früheren Leben oder gibt es überhaupt frühere Leben oder gibt es nur irgendwie Daten, die irgendwo gespeichert sind und sich dann wieder...
Also wenn du mit der Idee identifiziert oder infiziert bist, dass es sowas gibt wie früher Leben und Karma, dann hast du ein Problem und musst dich mit der Schuld, die damit zusammenhängt, auseinandersetzen.
Also eigentlich habe ich das nie geglaubt, aber... So im Laufe der Zeit kommt immer so mehr Ideen dazu.
Das?
Ja, dass es sowas wie Karma gibt und.
Kommen dazu.
Ja,
durch du glaubst.
Beschäftigung mit verschiedenen spirituellen Anführungszeichen Themen.
Ja, wie gesagt, ich bin anderer Ansicht, aber ich will dir nicht einreden, dass du dieser Ansicht sein sollst. Wenn du der Ansicht bist, ist es klar, dann musst du dich damit auseinandersetzen, dass du der Meinung bist, du bist die Schuldige. Das ist die Folge von Karma. Ich bin die Handelnde. Finde heraus, ob du die Handelnde bist. Finde heraus, ob es ein Ich gibt, das handelt. Wie viel Schuld hat das dann, wenn es nicht handelt? Oder wenn es nicht gibt und deswegen nicht handeln kann und deswegen keine Schuld haben kann? Wäre eine Lösungsmöglichkeit, die fast auf der Hand liegt.
Ja, das ist so logisch, da bin ich noch nie drauf gekommen, weil wenn das für dieses Leben gilt, dass es keinen Täter gibt, dann muss das ja für die anderen.
Na, wer weiß, vielleicht gibt es im anderen. Recht unwahrscheinlich. Du kannst jetzt schwer auf andere Leben zurückgreifen und wissen, wie das ist, weil du erstens ja nicht sicher bist, ob es sie gibt und zweitens sind die anderen Leben, selbst wenn es sie gäbe, jetzt nicht präsent. Mhm. Also müssen wir jetzt mit dem gehen, was jetzt ist. Und dann schauen, was ist die Folge davon. Ich habe mich mit dieser Thematik intensiv auseinandergesetzt und irgendwann mal kam dann diese Idee, wie war das eigentlich am Anfang?
Ganz am Anfang.
Ja. Zu diesem verdammten Anfang. Wie war das da? Also geht man davon aus, dass es sowas gibt wie Gott und der dann die ganze Welt bestimmt? Wie viel Karma gibt es dann für irgendeinen scheinbar Einzelnen? Oder selbst wenn es Einzelne gäbe, wenn Gott das alles bestimmt, wie viel Schuld hat ein Einzelner daran? Oder aus der anderen Sicht von nach dem Motto, so wie manche sagen, du bist das selbst und du bist dann in diese Form gefallen und hast dich vergessen. Frage. Ist es möglich, wenn man das Selbst ist, verwirklicht also, sich unzuverwirklichen, zu unverwirklichen, zu verunstalten in Form einer persönlichen Identität, ist das möglich? Dann würde es bedeuten, die Verwirklichung, die ja ein endgültiger Zustand ist, wäre reversibel. Gäbe es also genau genommen gar nicht. Schon heftig. So, wenn es das also nicht ist, dann bedeutet das, dass irgendein Aspekt, ich nenne ihn einfach mal unpersönlich, ja, oder das Bewusstsein, keine Ahnung, sagen wir mal keine Ahnung, da wir ja wissen nicht, wie die Welt entstanden ist. Wir vermuten es ja nur als Folge davon, wie wir die Welt jetzt wahrnehmen. Das ist ja nicht der Anfang. Wir sind nicht bei dem Anfang. Dann bedeutet es, dass da dem Erscheinen von den Menschen inne liegt, dass die nur erscheinen, sage ich hier einfach, als Interpretation wieder, weil die ein bestimmter Ausdruck sind. Jede Form hat einen verschiedenen Ausdruck. So, und in dieser Qualität von Verschiedenheit heißt es, dass jeder hat ein verschiedenes Päckchen zu tragen oder jede Form drückt was anderes aus. Und dann der eine hat dies und der andere das, der andere relativ zufrieden, der andere total unzufrieden, der nächste total depressiv, der nächste stirbt ganz früh und all das. So, wer hat das am Anfang bestimmt? Am Anfang, ja, es ist eine Bestimmung, sagen wir mal, es ist eine Bestimmung von niemand. Es ist einfach so. Woher kommt dann die Schuld? Wer ist dann da, der das in sich bewirkt, wenn er nicht bestimmt, dass er als diese Form in dieser Welt auftaucht? Das sind so die Fragen, die mir dann gekommen sind. Und dann habe ich gesehen, für mich kann es nicht, abgesehen davon, dass es auch eine Erfahrung von mir ist, dass ich nicht eine Handelnde bin, oder man könnte sagen eine Nicht-Erfahrung, ist für mich undenkbar, sogar undenkbar. Aber wenn jemand, wie gesagt, das für sich so leben will, das ist für mich okay, nur die Folgen sind natürlich dramatisch. Ja. Wie willst du das abarbeiten alles? Und durchschauen und richtig machen? Wie willst du noch wissen, was du vor diesem Leben beschlossen hast? Es geht ja meist dann auch noch damit einher, dass man sagt, im Moment des Todes setzt sich der Gedanke, den du dann hast, um und bestimmt dein nächstes Leben. Ja. Weißt du noch, was du alles an diesen vielen Toden dann... Also wenn du jetzt auf die Welt kämst, dann hättest du einen Chip da drin und da stünde, dann könntest du einen Computer anschließen, dann steht dann dran so, das habe ich zu machen und ja, damals habe ich es falsch gemacht, dann mache ich jetzt richtig und ja, ich kann das alles machen. Okay, gut, mach. Ja. Ich weiß, ich rufe jetzt wieder alle, weil es ja gefilmt wird und dann auch veröffentlicht auf dem Plan, die natürlich andere Ansicht sind, aber so ist nun mal diese Position, aber jeder andere kann beliebig das anders denken oder sehen. Also, es ist natürlich hart, weißt du, du bestimmst nicht das, oder ich sage es jetzt mal von meiner Warte aus, ja, wenn du nicht bestimmt hast, was hier passiert, jetzt in diesem Leben und scheinbar jemand oder etwas anderes und du musst es aushalten, verstehst du?
Ja, du musst es ausdrücken. Eine Vorstellung von diesem Gott, also von diesem monotheistischen.
Hast du noch?
Naja, irgendwo schon. Also
ja.
Es bleibt wahrscheinlich nicht aus, katholisch erzogen.
Ja.
Aber.
Dann war er aber erst. Verstehst du?
Jo.
Gott hat die Welt erschaffen mit all den Konsequenzen. Und dann bist du ein unvollkommenes Produkt eines unvollkommenen Gottes oder eines vollkommenen Gottes, der einen Fehler gemacht hat, gerade mal aus Versehen.
Also bewusst habe ich die Vorstellung nicht mehr. Es könnte sein, dass es noch irgendwie
könnte sein, ja.
Bewusst mitspielt, aber eigentlich.
Dann hättest du aber auch noch ein paar Vorwürfe, mit denen du dich auseinandersetzen musst. Oder wie viel Kredit gibst du ihm? Also, was ist gut dran? Für dich, dass es so jemanden scheinbar gibt. Da sprudelt es nur so aus dir heraus.
Echt? Ich kann mir das gar nicht mehr so vorstellen. Denn Gott.
Du brauchst nur eine Liste seiner Taten abzuliefern. Seiner guten Taten oder Nicht-Taten. Wenn man nicht findet, was jemand gut gemacht hat, dann kann man ja sagen, was er alles nicht schlecht gemacht hat.
Ja, das ist ein Drecksack. Also
ich habe schon was vermutet. Ja, das ist das Bild, was wir meistens haben. Also natürlich eine Beschwerdestation.
Kann man es löschen?
Ja, wenn du siehst, dass du dasselbe, was du ihm vorwirfst, dir eigentlich selber vorwirfst, dann kannst du das zurücknehmen, weißt du? Mhm. Und dass es keinen Sinn macht, möglicherweise dir aufgrund dessen, was wir vielleicht sogar hier gesagt haben, dir das vorzuwerfen, weil es keinen Grund dafür wirklich gibt. Kommen wir wieder zu dem ursprünglichen Thema, nämlich dass wir, worum es auch immer geht, im scheinbaren Außen, Gott oder andere Menschen oder Situationen, die Welt, Leben und Tod, es hat immer was mit uns zu tun und wir müssen es in uns selbst in Balance bekommen, damit in Frieden kommen. Wir schauen, wie es wirklich ist und nicht wie die Ideen sind und die Verletzungen, die Vermeidungen dadurch. Schauen, wie es wirklich ist. Also was wir wirklich wissen und nicht, was wir übernommen haben. Dann kommen wir selbst auf die Idee, dass es einen Gott gibt, wenn uns das niemand sagt. Könnte schon sein, aber nicht jedem kommt diese Idee.
Also sicher nicht die Idee von diesem einen alten Mann oder was auch immer.
Also das, was Gottes ist, die höchste Instanz in uns. Die ist nicht irgendwo außen. Und das ist auch kein Schöpfer. Mhm. In dem Sinne. Also es ist wichtig, nicht dagegen anzukämpfen. Mhm. Gegen einen äußeren Gott.
Du hast jetzt gerade gesagt, habe ich das erste Mal so gehört, Gott ist gar nicht der Schöpfer. Das ist total ungeheuerlich, diese Aussage. Ja. Auf einmal hat es Ups gemacht. Wie? Nicht der Schöpfer. Und das hat mich aber ein Stück befreit. Wovon auch immer, keine Ahnung, aber der Gedanke oder diese Möglichkeit war befreiend. Hm.
Ja, ganz sicher, weil man im Detail kann man es nicht erklären, will ich auch gar nicht versuchen. Natürlich, in dir irgendeine Form von Gottesbild noch da war, von dem du dachtest, dass es so funktioniert. Zu hören, dass es möglicherweise nicht so ist, das macht was.
Ich hatte mal eine Aufstellung mit Gott gemacht, weil ich auch immer gehadert habe mit ihm. Hm. Und dann stand ich da auf einmal neben ihm und habe gesehen, wie er das Leben sieht. Es war alles richtig, es war alles schön, es gab kein Falsch, es gab kein Schlecht.
Ja.
Ich konnte es überhaupt nicht fassen.
Hm.
Es ist nur die Sichtweise, die
genau.
Das Ganze verändert.
Ja.
Und trotzdem, wenn denn so Sachen passieren, womit wir nicht einverstanden sind.
Warum?
Muss es einen Schuldigen geben.
Ja, warum?
Ja, weil sie wehtun wahrscheinlich.
Nein,
ne?
Warum?
Was, warum?
Machen wir das dann?
Warum machen,
so. Warum machen wir das dann so, dass wir einen Schuldigen suchen und so weiter? Oder nicht einverstanden sind mit dem, was dann ist? Warum? Keine Ahnung, warum?
Nee.
Ja, weil du nicht in der Aufstellung stehst, wo Gott neben dir ist. Oder mit anderen Worten, wo du die Position von ihm nicht hast, natürlich,
ja,
aus der persönlichen Perspektive.
Ja.
Also gilt es, die Position von Gott einzunehmen,
ja.
der nicht der Schöpfer ist, weil wenn alles so okay ist, dann schöpft er da nicht dran rum. Bastelt nicht dran rum und hat eigentlich keine Aktien da drin. Das ist, was Liebe ist, und das ist die Position von dem, was Gott ist, als die formlose Qualität. Oder eben von einem erleuchteten Gott, der erleuchteten Anführungsstrichen, der niemals wertet.
Ja, aber bin ich wieder in der Position des Menschen?
Ja, dann sieht es dramatisch aus.
Dann sieht es wieder böse aus, ja.
Das ist der Hinweis.
Ich wieder einen, der das alles verursacht hat.
Ja. Und das ist das, was vielleicht jetzt ein Stück weit abgefallen ist, wissen wir ja nicht, indem du jetzt sagst, dass da ist, was passiert. Als du hörst, Gott ist nicht der Schöpfer.
Ja, ich kann ihn auf einmal wieder lieben. Es muss zwar jemand anders schuld sein, aber das weiß ich ja nicht wer.
Ja, wie wäre es?
Das ist mir dann auch egal.
Ja, okay. Oder wie wäre es, wenn niemand dran schuld ist? Also wenn es die Möglichkeit besteht, dass niemand dran schuld ist, weil niemand wirklich da ist, der schuld sein könnte. Weil wenn wir in uns niemanden finden und wir suchen nach Gott, der hat sich ja auch nicht gezeigt. Bisher jedenfalls in den Briefen, die ich an ihn geschrieben habe, oder die Äußerungen, die ich gemacht habe an ihn, kam kein Feedback von ihm.
Mir schon.
Ja? Ich habe gesagt, zeig dich mir mal. Zeig dich mir. Du musst ihn mir zeigen. Aber er ist nicht als das erschienen, als was er so als Schöpfer immer so postuliert wird. In anderer Form schon. Also es hat Wirkung gehabt, aber dann konnte ich eher sehen, dass Gott nicht der Schöpfer und auch keine Person ist, natürlich. Und das ist gut, das zu sehen. Und dann könntest du eventuell davon ausgehen, wenn das alles hier ist und Gott nicht der Schöpfer ist, dass es trotzdem ist, muss es entweder jemand anderen geben, Persona non, was weiß ich, oder Grata, oder eben vielleicht keine persönliche Qualität. Das ist einfach nur ein spontanes Entstehen, ohne einen persönlichen Hintergrund.
Und ja, so wird es wahrscheinlich auch sein.
Und dann wärst du aber auch als Folge davon jemand, der unpersönlich ist. Und die kluge Position in dieser Form wäre dann, es nicht persönlich zu nehmen, also die Gottesposition einzunehmen.
Mhm.
dieses vermeintlichen Schöpfers.
Das war das Blitz. Puh, wäre ich im Leben nicht drauf gekommen.
Bist du aber.
Dass mich das so berührt.
Ja. Dann kann man sehen, wie stark die Rolle eines persönlichen Gottes in Menschen ist, die zum Teil gar keinen Schimmer davon haben, die vielleicht noch nicht mal katholisch, evangelisch, sonst wie kirchlich sind, du auch nicht, und in denen das aber einfach durch das Bewusstsein dieser Kultur hier, in der man aufwächst, einfach energetisch gegeben ist. Und natürlich, dass bei anderen das vorleben und man das so mitbekommt auch. Aber es ist energetisch präsent.
Und ich gehe ja immer gegen jemanden an.
Ja, in letzter Konsequenz gegen dich. Das Wichtigste, das zu erkennen, dass jeglicher Kampf nach außen gerichtet eigentlich einer ist, der nach innen geht. Gegen diese Instanz in uns, die weiß und die dann scheinbar Schöpfer ist oder kreiert von dem, was da passiert, von dem man denkt, das ist absolut total daneben und ich bin daneben, weil ich mache alles falsch. Ja, somit ist man mit diesem Schöpfer ständig im Krieg.
Ja, genau. Das hast du jetzt schön gesagt. Genau so ist das. Und dass dieser Schöpfer jetzt gleichzeitig als Gott fungiert, das.
Als was sonst?
Ja. Weiß nicht.
Naja, fungiert natürlich auch als du und jeden anderen. Scheinbar. Aus dieser Sicht. Ja gut, haben wir das Thema auch erledigt.
Sieht so aus. So. Mal gucken, wofür das gut war.
Was dieser Nicht-Jemand, der nicht existiert, schon alles verursacht hat. Hm?
Unglaublich, ne?
Ja.
Viel Leid.
Ja.
Und die Vorstellung, es tut niemand, ja, das geht einfach in den Kopf nicht rein.
Ja, aber ins Herz.
Ja, aus Gottes Sicht, ja.
Die müssen wir jetzt nicht immer herbeizitieren, nur damit mal was Gutes passiert. Von wegen aus Gottes Sicht, ja.
Nee, ich meine jetzt die Haltung, die ich gesehen habe, als ich neben ihm stand. Aus dieser Perspektive geht es auch ins Herz rein, ja.
Geht nur durchs Herz, nicht ins Herz rein. Kommt aus dem Herzen.
Oder kann es mit dem Herzen wahrgenommen werden?
So was in der Richtung auch. Wir können diesen Satz sagen, mit Gott, oh Gott, betiteln. Ja?
Ja.
Überschreiben. Oh Gott. Oder got it, there is no God. Geht auch. Got it. Also wenn das irgendwie klar ist, dann musst du ihm auch nicht dein Leben widmen, indem du dich für ihn zurechtbastelst, weißt du, damit du irgendwann okay bist und er dich liebt. Das kannst du jetzt dann fallen lassen.
Tue ich das?
Das, ja.
Danke für den Hinweis.
Gratis. jetzt hast du Zeit für Glückseligkeit, dann verstehst du, diese Hauptbeschäftigung aufgeben kannst, dann Zeit für die anderen Ebenen.
Dass wir uns Gott heute nicht mehr als so Person vorstellen, als diese Erfahrung mit weißem Bart. Das ist doch auch ein Einfluss von den Wissenschaften gewesen. So leite ich mir das her. Wie kann man erkennen, ob so Wissenschaften für irgendwas gut, zum Beispiel auch für Selbsterkenntnis sind, oder wann das einfach sozusagen nur so ein Irrweg ist, den man im Verstand betreibt. Also ist es manchmal auch für was gut oder ist es immer daneben?
Also erstmal würde ich nicht mit dir übereinstimmen bezüglich dessen, dass die Wissenschaft dafür verantwortlich ist. Das ist, denke ich, nicht davon zu trennen, dass viele eben von sich diese innere Erfahrung oder Nichterfahrung gemacht haben. Das Wissen ist darum, dass da nicht wirklich überhaupt jemand ist. Und das zeitgleich natürlich, weil es gibt diese Zeitgleichheit auch in Bezug auf Bewusstheit und Phasen in bestimmten Zyklen, wo sich ganz bestimmte Qualitäten ausdrücken, die zum Teil als krass in der Vergangenheit erlebt wurden, weil die guten Seiten, die werden gut übersehen, weil die sind so selbstverständlich, aber die drastischen, dramatischen, wie die Inquisition zum Beispiel, oder die Eroberungsfeldzüge von bestimmten Ländern und. Oder Stämme, die dann von hier nach dort wandern, so wie jetzt in dieser Zeit auch. Da so viel passiert. Das ist ein weltweites Phänomen und nicht eins, was man irgendwie da als Einzelfall sehen kann. Und so ist es da auch mit der Wissenschaft und der Erkenntnis von sich selbst als das, was man ist. Von daher geht das immer auch Hand in Hand. Aber das beeinflusst sich auch gegenseitig aus dem Grund, oder ist eine Energie, können wir sagen, die sich als wissenschaftliche Erkenntnis oder der Versuch zu schauen, was ist jetzt die Essenz von all dem hier, oder was ist der Sinn und was ist der Ausgangspunkt davon, und gleichzeitig dann auf der anderen Ebene in der spirituellen Öffnung in die Entgrenzung von dem, was Form ist und Vorstellung von Form, und ja, auch dann die göttliche Form natürlich auch einschließend in uns. Aber Wissenschaft hat natürlich seinen Stellenwert, weil sie ja auch in Frage stellt, also Fragen stellt und auch in Frage stellt. Und zum Beispiel die Quantentheorie, die eben dann nicht mehr Ursache und Wirkung festlegt, so wie ich es auch sehe, sondern dass man sich da in der Zeitlosigkeit von der Ewigkeit befindet oder dem, was gottgleich ist, sagen wir es mal so, wo nichts existiert, was nicht gottgleich ist. Also dass da unglaublich viele Szenarien gleichzeitig ineinander verschränkt und wie auch immer passieren können, dass das erweitert ja die Bewusstheit in uns selbst. Oder vielmehr das Bewusstsein in uns selbst, sodass die Bewusstsein mehr Raum haben kann. Also das ist schon hilfreich, nur eben alles darauf zu reduzieren, auf das, was passiert, und auf kausale Geschichten dann, dass man sagt, so das passiert deswegen und dann passiert deswegen als Folge davon. Das ist natürlich auch eine begrenzte Sicht, sehr begrenzt. Aber wie gesagt, ich sehe, dass das eigentlich Hand in Hand geht und beides Aspekte hat, die sehr stimmig sind, aber auch welche, die nicht stimmig sind. Weil es gibt ja auch eine negative Seite von Spiritualität, die Menschen benutzen, um Macht auszuüben, zum Beispiel. Oder meinen, dass sie es damit können, je nachdem, obwohl sie ja letzten Endes benutzt werden, weil Bewusstsein sie auch benutzt als Ausdruck. Aber es zeigt sich uns so, dass in dieser Polarität nun mal eben beide Facetten immer auch vorhanden sind. Hat das Teil deiner Frage beantwortet?
Ich würde es jetzt mal so in meinen Worten formulieren. Du siehst, dass die Wissenschaften eher als Ausdruck von einer anderen, ja, qualitativ besseren.
Von der Zeitqualität auch. Und als sie entgrenzend auch.
Als umgekehrt sozusagen. Also dass dieser Bewusstseinswandel sozusagen das mit den Wissenschaften initiiert hat und nicht umgekehrt.
Naja, weder noch. Sondern dass es zeitgleiches Phänomen ist. Okay. Ja. Ja. Man kann das nicht wirklich trennen, weißt du, man kann nicht wirklich einen Bereich dann davon abspalten, von dem Gesamtgeschehen. Das ist immer ein Gesamtgeschehen, was passiert. Das ist immer, ich sehe das wie ein kosmischer Wind, der hier durchweht und der eine bestimmte Qualität zum Ausdruck bringen muss. Und das heißt, die Wissenschaft wendet sich, oder die Menschen sind ja nicht, ich meine, es sind ja Menschen, die Wissenschaft praktizieren. Es ist ja nicht eine abstrakte Qualität, die mit den Menschen was macht, sondern aus den Menschen heraus entstehen dann bestimmte Ausdrucksformen, die sich dann der Spiritualität und auch dem wissenschaftlichen Sektor widmen. Und wir sehen ja, beides ist sehr potenziert jetzt in dieser Zeit.
Du hast ja eben an einer Stelle gesagt, wenn das so reduziert ist, ja, mit Ursache und Wirkung, wenn man das praktisch in so eine Richtung denkt, dass das also sehr einseitig ist und im Prinzip von der Wahrheit wegführt.
Ja.
Aber das Paradoxe dabei ist ja, dass die Wissenschaftler wieder tief gehen können, ja gerade dieses Auflösen. Also das ist ja mittlerweile so verrückt, was da rauskommt. Die sehen ja selber, dass das alles gar nicht so sein kann mit Ursache und Wirkung und vorne und hinten und Anfang und Ende und so. Also von daher scheint mir da schon auch ein ganz großes Potenzial da drin zu liegen. Jemand, der da ganz tief gehen kann, aber in diese Richtung, dass der da noch vielleicht sein, ja.
Ja, ja.
Die Wahrheit schon, das, auch ein Stück weit.
Das ist sicher bei einigen der Fall. Einstein war ja auch davon beeindruckt, von der Nichtmachbarkeit der Dinge und dass er wusste, dass was wesentlich in ihm als Erkenntnis aufgetaucht ist, als Raushalten von seiner Persönlichkeit passiert ist. Wie in der Badewanne sitzen und dann E ist gleich ein C-Quadrat als Lösung davon. Also das nicht tun in dem oder das ja nicht involviert sein.
Eigentlich ist es auch schon so eine Art Schulweisheit. Ich meine, wir lernen in der Schule jetzt schon mit Atomen und Molekülen, aber wenn man da genau hinguckt, dann ist das alles weg, so
yes.
Auch angefangen.
Ja.
Eigentlich ist das ja schon allgemein gut.
Ja, das bedeutet aber nicht, dass es die Allgemeinheit auch dafür nutzt, um das zu entgrenzen. Noch. Das muss ja noch entgrenzt werden. Und da sind ganz viele Wissenschaftler eben einfach involviert, nur in diese die Fragestellung, die sie mit dem verbinden, womit sie sich beschäftigen. Sie wollen ein bestimmtes Ziel, einen bestimmten Zweck und nicht das für sich selbst. Obwohl es natürlich ihnen selbst auch dienen kann und auch teilweise dient. Aber es ist nicht so, dass sich das dahingehend ausdrückt, denn sonst müssten wir sagen, alle Wissenschaftler sind höchst spirituell. Und da müssen wir uns dahinter noch verstecken. Weil die sich ja rund um die Uhr damit beschäftigen. Und wir dann eben nur sagen, wir versuchen uns, aber wir kriegen es nicht hin. Weißt du? Das ist nicht so. Also das habe ich mich das natürlich auch gefragt. Ich kenne diese Zeitschrift Spektrum der Wissenschaft, die ist, kennst du vielleicht auch, weiß ich nicht, extrem wissenschaftlich, so dass man sich wirklich bemühen muss, dass man überhaupt mitkommt in den ganzen Begriffen, der ganzen Komplexität und den Verbindungen, die da herstellen. Aber es ist nicht so, dass diese Menschen, obwohl die ganz viel von dem sprechen, was du auch sagst, diese Verbindung, Verknüpfung ziehen hin zu dem, was sie selber sind und was Bedeutung in ihrem Leben ist und so weiter. Und also die Nicht-Kausalität.
Die ideale Kombination, jemand, der da so tief eindringt, dass der gleichzeitig auch erkennt, dass mit seiner Person irgendwas nicht stimmt.
Das gibt es, aber ganz selten. Ich meine, wenn selbst Therapeuten sich selber kaum in Frage stellen und alles auf ihre Klienten projizieren, wie sollen es dann die Wissenschaftler besser hinkriegen, die sich da mit sich selber ja nicht primär beschäftigen, sondern mit dem Versuch, Erkenntnisse zu sammeln. Jetzt pauschal gesagt, Rundumschlag, aber es gibt auch natürlich auch Ausnahmen davon, ganz klar. Jörg Schmidt zum Beispiel.
Aber ich denke, das ist so das letzte Festhalten. Selbst wenn man dann irgendwie erkennt, 100 Milliarden Sterne, wenn man da reinguckt oder irgendwie diese abgefahrenen Komplexitäten. Aber dass man dann trotzdem in seinem Privatleben oft gar nicht erkennt, dass da halt auch irgendwas fehlkonstruiert ist in der eigenen Ansicht. So.
Ja, das ist möglich, weil das ist, weißt du, Bewusstsein ist nicht an einer Geschichte interessiert oder an einer Verallgemeinerung von etwas, sondern es ist an der Vielheit interessiert. Das ist, was wir hier sehen, an der Komplexität. im Universum, wie du selbst sagst, faszinierend, dass diese Verschiedenheit und was da überall gleichzeitig passiert oder schon passiert ist und wir jetzt erst mitkriegen und so weiter. Und das ist ja bei uns auch so, wir kriegen ja bei uns jetzt auch erst mit, was in unserer Kindheit war. Es ist nicht verschieden von den Lichtjahr entfernten Sternen, die sich uns jetzt präsentieren als irgendein dramatisches Ereignis. Also das ist faszinierend, aber das, wie gesagt, das Bewusstsein, so verstehe ich es, ja, ist nicht an Gleichheit oder Übereinstimmung interessiert in dem Sinne, sondern das ist an Verschiedenheit interessiert, an der Aufregung, die es mit sich bringt, dass es da eine andere Lebensform gibt, eine andere Art, einen anderen Ausdruck in einer anderen Form als Mensch, dass ich da einfach die Vielheit, ohne diesen Zweck zu verfolgen, was es dann bewirken soll im letzten Endes, weil das Bewusstsein ist nicht daran interessiert, dass die ganze Menschheit aufwacht zum Beispiel oder alle Wissenschaftler sich der Spiritualität widmen. Das hat eigentlich überhaupt kein Interesse, außer dem der Aufregung oder Begierde, sagen wir so. Also das, was die Welt hier ist, ist ein Ausdruck von Begierde, von Wollen und damit eben auch, oder sagen, das ist nicht okay, ich will, aber was anderes, weil ich weiß, was anderes ist besser. Das ständig, die Beschäftigung damit. Und die Wissenschaft ist ein Teil davon. Die sagt Nein zu dem, was ist, oder Ja, damit ich ein Nein, oder Nein zu was, wie auch immer, hin und her. Ja. Also daher ist der Wunsch ist wahrscheinlich auch in dir als Ausdruck von dem, was du sagtest, dass sich das verknüpft und dass die Wissenschaftler doch endlich mal in die Puschen kommen, damit sie die Spiritualität auf dem Planeten mal so richtig voranbringen. Ist doch irgendwo auch möglicherweise damit verknüpft. Ne? Ja. Das wäre super. Das wird nie passieren. Sorry. Bin kein Pessimist, Realist. Weil ich sehe das, was ist, verstehst du? Also in all diesen Möglichkeiten, die wir eigentlich haben, wenn man schaut, welche Möglichkeiten es so gibt, wenn man die nutzen würde, gäbe es keinen Menschen, der hungern müsste. Ja, ich will nicht sagen, dass dann alle glücklich wären. Das ist ja nicht durch die Umstände bedingt, sondern durch das, was innen ist. Aber vieles wäre komplett anders, weil die Bewusstheit das ausdrücken würde, tut sie aber nicht. Also von daher können wir nicht sagen, der Zweck ist der, dass sich die Welt komplett entgrenzt und dann am Ende jeder frei ist. Wo wir ja auch niemanden finden, der frei sein könnte oder jetzt unfrei ist. Alles ein unpersönliches Geschehen, was keinen Zweck verfolgt. Das ist hart für viele. Klingt pessimistisch oder wie auch immer. Fatalistisch.
Realistisch.
Würde ich nicht sagen, aber habe ich immer recht? Keine Ahnung. Man sagt mir ja schon, ich habe zu oft recht, das wäre nicht okay. Habe ich schon gehört. Keine Sorge. Ja, ich sehe es sehr, denke, es ist realistisch, aber aus meiner Sicht, und das ist subjektiv natürlich, will ich niemand anders unterstellen, das ist das so, wie ich sehe. Und der Name Wissenschaft ist natürlich Programm, weil wenn man Wissenschaft, hat man ein Problem damit. Muss man es wieder loswerden. Ja, weil auf der Ebene von Wissen ist nicht Zufriedenheit wirklich, sondern auf der von Gewissheit in Bezug auf das, was man ist. Oder sagen wir besser im Nichtbezug mit dem, was man ist.
Ja, die Möglichkeit besteht, so einen Einblick in die Komplexität zu bekommen. Aber die Gefahr besteht, aus der Komplexität nicht mehr rauszufinden und in die Einfachheit zurückzukommen.
Ja. Weil das ist das, wenn man aus spiritueller Sicht schaut, deswegen fand ich auch das Bild sehr schön, was geliefert hat, weißt du, als er aus der Sicht von Gott gesehen hat. Und wenn man aus dieser anderen Perspektive schaut, kann man gar nicht verstehen, dass die Menschen, die sich damit so beschäftigen, so tief da in die Materie eindringen und jenseits von Materie dadurch dann den absoluten Zusammenhang gar nicht sehen wollen oder können. Nicht können und dann nicht wollen. Kann man nicht so verstehen, aber es ist, wie es ist. So ist es eigentlich. dann stellt sich natürlich die Frage, ist es etwas, was wir von denen verlangen, also vielleicht verlangen es jetzt nicht, aber was man gerne von ihnen verlangt, was man selber möglicherweise nicht leisten kann, oder ich würde sogar sagen, ganz sicher nicht kann. Weil, weißt du, inwieweit widmet man sich selber wirklich seiner Natur? Also wie viel Raum hat es, wie viel Möglichkeit hat das System, das zu tun, tagsüber dann? Auch wenn man ja der Ansicht ist, dass man das will. Inwieweit drückt sich das aus? Das ist, was für mich zählt, also was dabei rauskommt. Wie weit drücke ich es aus, wenn ich sage, ich will das? Oder wenn ich sage, ich will in meinem Leben dies oder jenes erreichen, ich tue aber nichts dafür, will ich es dann erreichen? Nein, gar nicht. Und daher wird viel geredet in der Spiritualität. Wer lebt sie wirklich? Es gibt immer mehr, die sich damit beschäftigen. Leben die es alle wirklich? Bezweifle ich. Total. Ganz wenige. Viele reden davon, weil reden ist leicht und man glaubt auch, dass man durch Wissen an einem anderen Punkt ist. Aber ich sage immer, Wissen ist Nacht. Und wahre Macht ist, dass man nichts wissen muss. Außer sich selbst zu kennen. Und das ist ja kein Wissen von Fakten. Also das wahre Wissen ist das, was jenseits von jedem Tun und jedem Fakten ist und was selbstverständlich dein wahrer Ausdruck ist. Das ist wirklich Wissen. Und alles andere, was du dann wissen musst, kriegst du präsentiert, wenn du es brauchst und nicht angesammelt durch Lesen oder was auch immer. Da würde ich von den Wissenschaftlern jetzt gar nicht verlangen, dass sie das dann da so umsetzen, dass sie diese Erkenntnis vertiefen und dann eigentlich muss man dann ein Stück weit davon lassen, mit dem man sich ständig beschäftigt, um sich dann der Spiritualität voll widmen zu können. Ja. Aber mich hat auch fasziniert, obwohl ich ja nicht weiß, waren die Amerikaner wirklich auf dem Mond, bezweifelt man ja zum Teil sogar. Ja, aber ich glaube es eigentlich schon.
Ich glaube
es. Ja, und weil der Armstrong und die anderen, die haben ja eigentlich da auch da eine ziemliche Wandlung in sich erfahren, einfach durch diese andere Perspektive. Und das kann die Wissenschaft schon mitbringen oder mit sich bringen, aber nicht für viele. Da einmal draußen zu sein im All, ich denke, das ist ein Hammer. Ein gutes Retreat. Und das ist es eigentlich, was Leben ausmacht, eine andere Perspektive oder sagen wir mal, die sogenannte eigene Perspektive zu haben, auch wenn das jetzt nicht als persönlich gemeint ist in dem Sinne, aber so wie sich dann auch Persönlichkeit durch die Form gekoppelt mit der Sichtweise von Bewusstheit ausdrückt, dass das System eine ganz eigene Sichtweise hat und nicht eine, die übernommen ist von allen möglichen anderen. Und dann, ja, dann kann was passieren, aber passiert so? I don't know. Also, das ist das, worauf wir ja immer auch verweisen im Satz. Die Perspektive, der Blickwinkel.
Das ist ja ein Anspruch der Wissenschaft an uns, dass wir sozusagen diese Erkenntnisse übernehmen, dass das so eine Vereinheitlichung da stattfindet. So, und da muss man halt aufpassen, dass man weder, oder dass man erstmal sieht, dass selbst Leute, die da sehr weit kommen, trotzdem auf ihrem Weg noch nichts erreicht haben. Und dass man dann selber ja die Kraft findet, wie du sagst, statt zu fordern, die müssten ja eigentlich das jetzt auch erkennen oder so lassen, sondern dass man wirklich bei sich selber guckt, ja, was bleibt bei mir übrig, was ist bei mir selbst erforscht, wie viel Zeit widme ich dem, anstatt dann andere damit auch noch zu belasten.
Ja, ich belaste euch ja auch damit. Ich sage ja, mach endlich. Widme dich deiner Natur auf mit dem Wahnsinn. Denke nicht, du willst frei sein von Leid, wenn du da nichts investierst, dass es nicht mehr ist. War auch nicht anders. Ja. Ja, man hat so seine Ideen, dass man was weiß, was die anderen leben müssten. Weißt du? So ist das ein bisschen verrückt. Weil es passiert sowieso nur das, was dran ist. Und auch die Wissenschaftler sind nur ein Instrument, so wie wir auch hier. Also am Satzang oder überall. Es ist nur ein Instrument für das, was ich jetzt so ausdrückte in dieser Zeitspirale. Mehr nicht. da eine Erlösung einer Welt nur möglich ist, wenn die Menschen sich selbst erlösen, müssen wir nur schauen, wer sich dann eben selbst erlöst. Und dann wissen wir, ob sich die Welt auch erlösen wird. Da landen wir genau bei dem, wo wir gerade sind. Jedenfalls so sieht es zurzeit aus. Können auch fragen, kann die Menschheit aus sich lernen oder von sich lernen wirklich? Ja, weil wir sehen uns ja jetzt als, so würde ich so sagen, in der Gesamtheit über den Menschen stehen, die vor vielen Jahrtausenden, Millionen Jahren gelebt haben. Das sehen wir ja. Ist es so wesentlich anders? Ich meine, ich kann jetzt nicht sagen, ich weiß, wie es früher war, aber es war sicherlich nicht schlechter als heute in vielen Dingen.
Es scheint zumindest nicht sehr viel weniger Leid zu geben.
Früher wusste man ja zum Beispiel nicht, wie tausende Kilometer oder zigtausende Kilometer entfernt andere Menschen in Schwierigkeiten sind, in Nöten sind. Heute wissen wir es, aber ändert das was daran? Darf man sich nicht bewusst machen, dass es kein Problem wäre, das zu ändern. Ganz schnell. Wenn. Passiert aber nicht. Ich bin sicher, dass die Menschen früher die Natur mehr geachtet haben, weil sie mehr davon abhängig waren auch. Zwangsläufig, aber auch vielleicht einfach Natur gegeben, mehr berührt davon. Mehr geehrt. Als wir. In der Schweiz dürfen seit letztem oder vorletzten Jahr die Frauen auch wählen oder irgendeinen Dank. Das wäre auch schon was. Ja, nicht anfangen. Ist schon, wir lassen es jetzt dabei, aber der Aufzählung von den Vorteilen. Das ist eben der Hinweis, jenseits von dem zu sein, was hier passiert. Das ist das Essentielle. Und dann ist man, wie gesagt, mittendrin. Das ist ja der Slogan für München. Jenseits der Welt ist mittendrin. Also wenn man sich jenseits dieses Geschehens als das erkennt, was wahr ist, dann lebt man ein anderes Leben. Und dann geht man, obwohl man weiß, man hat keine Verantwortung. Man geht in eine andere Verantwortung, weil das aus einem anderen Blickwinkel heraus passiert. Nicht aus der begrenzten Vorteilssicht eines Scheinindividuums, aus einem anderen Blickwinkel. Und dann bist du eher dienlich dem Menschen. Ja. Dann bist du das wirklich, weil du kannst gar nicht anders. Und insgesamt gesehen ist es ein, aus meiner Sicht, unpersönliches Ereignis hier in dieser Welt, wo niemand das bestimmt, was passiert. Selbst der schlimmste Verbrecher ist ein Ausdruck von unpersönlichem Bewusstsein.
Sehe ich mich auch, ne? Dieses Wissen oder die Sehnsucht danach ist da, das ist eine unglaubliche Energie vorhanden, zu glauben oder zu meinen, dass da draußen, also im Außen, ich bin sehr anhaftender Mensch, also draußen, woanders, ob es jetzt Konsum, Reisen ist oder andere Personen, es besser ist. Und im täglichen Geschehen ist es dann tatsächlich so, dass ich dann einfach dieses Leid fast herbeisehne, dass ich einfach immer noch voller Überzeugung bin, da drüben ist es besser. Oder wenn es so wäre, dann wäre alles gut und dann kann ich in Frieden sein. Und ich weiß gar nicht, was mache ich damit? Ich bin so im Zwischenzustand. Ich sehe es, aber ich mache es trotzdem.
Weißt du, dieses das Prinzip von zu versuchen, mit Machen das Machen zu besiegen, das klappt nie. Das ist die Idee, die dahinter ist. Was mache ich jetzt damit, damit ich das nicht mehr mache? Deswegen heißt der Rat eigentlich nichts machen. Also wirklich zu erforschen, wie dieses System tickt und wie du ja schon siehst, das erzeugt Leid in dir. Die Mechanismen, die da laufen und wie es dir damit geht, das ist ganz wichtig, dass du das siehst. Das haben wir vorhin auch schon gesagt, dass wir dann einen Einblick dann haben oder einen Überblick haben darüber, was da läuft und wie dramatisch das sich eigentlich auswirkt auf uns. Ansonsten kannst du, außer dich deiner Natur zu widmen, die ja die Begierde nicht hat nach irgendwelchen Objekten, die stoppt, sondern die dann ersetzt wird durch die Begierde nach dem Selbst. Nur so können wir vorgehen mit den Mitteln, die wir haben. Und das ist Begierde in dir. Ja? Also musst du die Energie der Begierde, wenn du könntest, müsstest du sie auf selbst beziehen. Dann würden die anderen Begierden aufhören. Allein nur, weil du die Aufmerksamkeit davon abziehst, also es nicht bedienst. Daher wäre es eine super Position, nichts damit zu machen und zu schauen und dich zu erforschen. Damit wärst du aus dem Tun und dem Potenzieren dieser Energie ein Stück weit raus, wenn es denn ginge. Wenn es aber nicht geht, heißt das, es braucht seine Zeit, bis sich diese Energie so weit totläuft in dir oder eben der Schmerz so stark wird, dass das System sich automatisch abwendet oder wenn es sich totgelaufen hat, dann Raum ist dafür, dich deiner Natur zu widmen oder der Frust so groß ist an dem, was da passiert, dass du das nicht mehr bedienen musst. Anders geht's nicht. Ja, es sei denn, du hast in dir jetzt, du sagst ja, du willst das auch, den starken Wunsch danach, dass es anders ist. Schau, dass du den bedienst, nach und nach. Also, weißt du, stückchenweise, so wie dein System es einfach ausdrücken kann. So viel Zeit, wie du dem gibst. Und das möglichst regelmäßig, egal, wenn es selbst nur 5 Minuten am Morgen sind, ändert das was. Und dann zu schauen, ob dein System dann von alleine irgendwann mehr Lust darauf hat, dass es 6 Minuten sind oder 7 oder es plötzlich passiert, dass du sitzt eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde. Sodass dein System nach und nach lernt, welche Qualität das ist, jenseits von diesem Drama zu sein.
Vielleicht in kleinen Schritten.
Ja, du sagst vielleicht in kleinen Schritten, daher ist noch nicht so viel Energie da, das in die Tat umzusetzen. Aber du bist immer wieder im Satsang hier, weißt du, recht regelmäßig und das wirkt. Das wirkt. Auf einer Ebene, wo du eigentlich gar nichts tun musst. Und wenn es für dich dabei rauskommt, dass du dich mehr da wiederfindest, wo du nichts tust, weißt du, so dass du im Ruhen auch hier vielleicht oder dann zu Hause plötzlich merkst, dass da Frieden auftaucht, das hilft. Das hilft. Ja, aus welchem Grund bist du hier?
Ja, aus diesem Grund, ja. Aber ich glaube einfach, ich vermeide sehr gerne Leid und dieser Schock einfach, wie als wäre ich mir selber fremd. Und du bist ja immer noch ziemlich damit beschäftigt, weg von dir zu gehen, erschreckt mich oder dann meine ich, ich muss jetzt schnell was dagegen tun, aber.
Aber du meinst noch sehr stark, dass du bestimmst, was du tust. Und das könntest du auch überprüfen, unter anderem, indem du siehst, wie wenig du bestimmst. Also wenn du der Ansicht bist, du willst das tun und das tut sich nicht, bestimmst du wirklich, was du tust? Oder ist da in dir eben noch eine Anhaftung an dieses Tun als ein Rudiment oder ein extremes Defizit, was sich da dauernd wieder aufbaut? Weißt du? Wofür brauchst du diese Aufregung? Oder wofür läufst du davon, weshalb du sie brauchst? Das wäre wichtig zu schauen, ja, dass du den Grund dafür findest, dass du dich da verrennst. Ja, wenn ich immer mit meiner Aufmerksamkeit woanders bin, heißt es, da, wo ich jetzt gerade bin, ist eigentlich überhaupt nicht okay. Und dann muss man schauen, so, was ist nicht okay? Ja, was versuche ich zu vermeiden und mit welcher Taktik auch? Und führt es zum Erfolg? Oder bleibst du im Rennen? Weißt du, wenn du immer im Rennen bleibst, das ist gut, Leichtathletik, Olympionikin zu werden. Aber wenn du in Ruhe oder in Stille kommen willst, ist es nicht sinnvoll.
Genau, das ist ein großes Nein. Zu sehen, was ist.
Ja, dann gilt es rauszufinden, was ist das Nein, wogegen ist es wirklich. Ja. Weil sonst läufst du vor einem Phänomen davon und läufst trotzdem weiter. Wäre wichtig.
Ja, ist hochwachsam, muss ich bleiben.
Ja, sofern es dann gelingt, ja.
Ja, das ja. ist ein großes Nein gegen mich selber, ich weiß schon. Hm. Deswegen meine ich, es ist manchmal echt paradox, was man mit sich macht. Man hat so eine Sehnsucht danach, mit sich zu sein, nach Ruhe, nach Stille, und ich mache aber alles andere als das.
Ja. Dann braucht die, diese Sehnsucht einfach noch eine Weile. Wie ist es denn, wenn du im Satsang bist? Kennst du da Momente von Stille? Taucht das in dir auf? Oder bist du einfach nur da und leidest hier weiter?
Ja, es gibt Momente. Aber das ist ja das, ich habe das Gefühl, gerade wenn ich mich im Satsang nicht befinde oder meine generelle Lebensart ist einfach das Gegenteil davon. Aufregung, viel Stopfen, viel Erleben, viel Energie in die andere Richtung.
Manchmal brauchst du das, unabhängig davon, wenn du noch keine Klarheit hast bezüglich dessen, wovor du wirklich davonläufst, ja, was es wirklich ist, brauchst du das, dass die Energie in uns sich erstmal bis zu einem großen Teil erlöst und sich ausdrücken muss, weil du mit dieser Energie selbst einfach keine Kraft hast, die andere Seite zu bedienen, weil es einfach zu stark ist. Mhm. Ja? Und du bestimmst, wie gesagt, nicht, was passiert. Daher bestimmt die Energie in dir, was sich ausdrückt. Also wenn die sich reduziert, dadurch, dass du so viele Dummheiten jetzt machst, ist es im letzten Endes, in letzter Konsequenz gut für dich. Aber im Moment fühlt es sich nicht gut an. Ja. Aber es muss sich ein Stück weit gut anfühlen, sonst würdest du es ja nicht machen. Stimmt's? Ja. Bist sehr heiß da drauf.
Ja.
Aber ich sage dir trotzdem, du findest dich immer im Satsang wieder, obwohl du sagst, du willst das und die Aufregung hat Priorität. Aber der Satsang ist ein Killer. Wirklich, das ist ein Killer. Und der kriegt das hin, wenn du dich da nur aufhältst oder dich dann auch irgendwann, wenn das sich dann in dir zeigt, auch für dich selbst da alleine aufhältst und die Qualität davon mehr schätzen kannst. Braucht einfach, denke ich, ein bisschen Zeit. Mhm. Ja, aber ich sehe ja, du überwindest auch Grenzen, ja. Weil vor etlichen Monaten hast du dich nicht getraut, über lange Zeit was zu sagen, nach vorne zu kommen. Das hast du gemacht. Jetzt machst du es hier wieder, drückst dich aus, outest dich, obwohl es kein Outen ist, wirklich. Mhm. Aber das heißt, du überwindest diese Grenze von der Idee, dass du nicht okay bist. Und stehst einfach zu dir. Und das ist eine gute Qualität. Total wertvoll. Also mit anderen Worten, der Hinweis ist der, mach dich nicht zu gering und schau nicht nach den Defiziten zu sehr, sondern schau auch das an, was an Qualität in dir ist und sich ausdrückt. Und du kannst darauf vertrauen, dein System, warum auch immer, hat dich in Satz angeschleift. Ja? Ja, das hat es gemacht. Einfach so. Also muss in dir eine Qualität sein, verstehst du? Also ohne das geht das nicht. Wenn da keine Resonanz wäre zu dieser Qualität, die frei ist von dieser Idee von Minderwert oder so, wärst du nicht hier. Ja. So ist die Lage. Aus dieser Sicht hier.
Ja. Manchmal ist einfach dieses Gefühl, dass man weiß, man kann nicht so unerträglich. Und ich habe schon sehr früh so eine Energie gespürt oder die Sehnsucht danach, schon als Kind hat sich das angefangen. Aber gerade deswegen, ich habe das Gefühl, so ein langer Zustand von, ich mache alles dagegen, aber habe eigentlich die Sehnsucht und man hört es ja nicht auf. Also Die Ungeduld kommt dann hoch. Ne? Also es ist manchmal fast unerträglich. Hm. Aber ja.
Ja, die ist noch nicht stark genug, die Ungeduld, weil sonst würde dein System das mehr ausdrücken, dass es sich dem mehr widmet. Also will es das einerseits und weiß, es ist essentiell, und andererseits ist die andere Energie noch so stark, dass sie das ausdrücken muss. Geht nicht anders. Habe Mitgefühl mit dem Ausdruck in dir. Ja, weil du bist nicht der Ausdruck, aber du bist die Möglichkeit zu sehen, dass das abläuft, und du bist nicht das, was da abläuft.
Danke.
Gerne.